NLP Brainpower, der wöchentliche Podcast der Brain Vitamins.
Hallo!
Wie witzig. Was denn?
Ja, das denn, das Thema mit der Kontrolle.
Ich muss gehen.
Ich muss gehen? Ja, ja, klar. Das ist die Struktur von deinen Jugendjahren. Wenn Kontrolle im Radlrohr stand, ist der Uhu geflüchtet, weil er genau gewusst hat, wenn die mich jetzt erwischen.
Der Uhu will nicht kontrolliert werden.
Keine Frage an der Stelle. Du hast ein Kontrollthema?
Ich habe kein Kontrollthema, allerdings hat eine Podcast-Hörerin mir erzählt, dass da dieses Mädchen ist, irgend 14, 15 Jahre alt, die eine Essstörung hat. Mhm. Wurde diagnostiziert. Und anscheinend sei es...
Wurde diagnostiziert.
Wow. Und
dass man heute alles diagnostizieren kann.
Ja. Aha. Und also anscheinend sehr akut. Und sie wollte wissen, kann man dem Mädchen helfen? Gibt es etwas zu tun? Weil etwas, das sie besonders berührt hat, war, dass der Onkel dieses Mädchens gesagt hat, mit dieser Krankheit wird sie ihr ganzes Leben zu kämpfen haben.
So, das hat der Onkel diesem jungen Mädchen gesagt?
Ja.
Ja. Dann würde ich ihm einfach eine reinzimmern.
So mal richtig.
Mitten in die Fresse rein. Darf ich das mal so direkt sagen? Was soll das? Was ist die Idee, wenn man einem 14-jährigen Mädchen, das offensichtlich Probleme hat, offensichtlich, im Sinne von, ich kenne die Umstände nicht, nur wenn da irgendjemand glaubt, sowas diagnostizieren zu müssen, wird es irgendeinen Anhaltspunkt geben. Mhm. Was ist die Idee davon, wenn ein erwachsener Mensch, wo die jungen Menschen ja sich versuchen zu orientieren, einem so eine hypnotische Scheiße in die Birne drückt? Mhm. So, vielleicht kennt ihr den Libero noch, manchmal noch nicht so ganz so gut. Nur das sind die Dinge, die bringen mich tendenziell an Rand von mich beherrschen zu wollen. Mhm. Weil es einfach nicht gut ist. Lass den Scheiß, wirklich. Fängt an, den Menschen wieder eine Brücke zu bauen, dass es irgendwie einen Weg geben muss, irgendeine Lösung geben muss. Oh, muss man jetzt da alles schön quatschen? Es geht nicht um schön quatschen, es geht darum, dass Menschen das, was sie glauben, eher als real erleben. Ich formuliere es vorsichtig für den Herr Arzt, falls er zuhört. Dass je mehr, dass jemand etwas glaubt, überzeugt ist davon, desto eher erlebt er es als Wahrheit. Und Placebo-Studie für den Herr Doktor. Mhm. Und falls jemand daran zweifelt, ob es wahr sein könnte und vielleicht eher an Wunder oder an spontan und an irgendwie, es gibt irgendwo immer einen Weg, glaubt, dass ihm das eher hilft. Mhm. Deshalb sage ich ja immer wieder, wenn jemand zu mir kommt mit so einer Diagnose, da würde ich ja schon mal mit Metamodellfragen anfangen und ich weiß, wir dürfen nicht sagen, dass, weil es ist irgendwie medizinisch und so, wir dürfen nicht sagen, dass wir heilen oder irgendwie so, dass wir sehen uns auch nicht als Heiler, sondern tendenziell geht es mehr darum, es gibt Möglichkeiten, dein Gehirn, dein Körper darauf vorzubereiten, dass was auch immer du als einzelnes Individuum dich dafür entscheidest, welchen Weg du gehen möchtest, wo du für dich die beste Chance siehst, vorwärts zu gehen. Wir sehen uns als Unterstützer für diesen deinen Weg. Mhm. Nur bitte, ihr Lieben, gerade wenn es um gesundheitliche Themen geht, hört auf den Menschen mit dieser Idee von, ja, irgendwann muss man auch einfach mal die Wahrheit sagen. Es macht keinen Sinn, dass die Menschen sich dann irgendwo...
Sie wissen ja die Wahrheit gar
nicht. ...falsche Hoffnungen machen. Mhm. Warum denn nicht? Warum sollen sie denn nicht Hoffnungen haben? Ich würde dir empfehlen, sähe diesen Menschen möglichst Zweifel, ob es wahr ist, was es stimmt. Metamodellfragen. Nutze Metamodellfragen. Mhm. Weil du kannst... Mit so einem Satz einem jungen Mädchen. Und ich sage so deutlich, wie ich es, das absolut ist meine Meinung, du brauchst mir überhaupt nicht zu glauben, nur meine Meinung ist und meine Erfahrung auch ist, du kannst mit so einem Satz ein ganzes Leben wirklich zerstören. Mhm. Und das, da wehre ich mich, solange ich auf diesem Planeten bin. Mhm. Lass den Quatsch.
Das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht unterstützen und helfen kann.
Ja. Im Gegenteil. Also so, ja, dass es ihnen wirklich Hoffnung gibt.
Ja. Also nicht, ich glaube, also Hoffnung ist wichtig, ist das eine. Und dann glaube ich schon, in gewissen Fällen gibt es auch dann etwas zu tun. Und die, ja, Frage ist halt, aus welchem Gefühl heraus oder wie tue ich das dann? Was es zu tun gibt und was, glaube ich, das für mich möglich ist. Ist es für mich möglich, da überhaupt rauszukommen in jetzt so einem Fall?
Ja, ich bin schon, verstehst du, also ich habe das deshalb so deutlich gesagt, weil das ist so eine, und du merkst es, oder dass ich es so deutlich sagen, das ist dieses Besserwisserische, da hat jemand extrem viel Meinung im Verhältnis zur Ahnung. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und das ist das finde ich gar nicht gut. Insbesondere, wenn es um junge Menschen geht. Diese jungen Menschen, auch wenn sie schon eine junge erwachsene Frau ist oder heranwachsende junge Frau ist, die sind
von denen auch
abhängig von ihren Vorbildern. Mhm. Und sie werden per Definition, sage ich jetzt mal, Gesellschaft, Gesetze gezwungen, in diesen Kreisen sich zu bewegen. Weil ein 14-jähriges Mädchen kann nicht einfach sagen, ich ziehe von zu Hause aus. Es ist verboten, weil Obhut und so. Das hat alles schon seine Richtigkeit, das passt schon. Und weil sie quasi gezwungen sind, sich in diesen Kreisen bewegen zu müssen, umso wichtiger ist es, dass die Vorbilder, ich sag mal, möglichst performen oder mindestens, wenn sie schon keine Ahnung haben, was okay ist. Ich habe noch lange nicht von allem eine Ahnung. Und wir nehmen nicht in Anspruch, dass wir die Weisheit mit den Löffeln gefressen haben und alles, über alles Bescheid wissen. Nur eines wissen wir: Sprache ist ein scharfes Werkzeug und es ist ein wirkungsvolles Werkzeug und es ist Hypnose und es ist eine negative Hypnose und das ist einfach für ein junges Mädchen einfach schädlich.
Und das entmutigt.
Und also, es ist okay, und das, was du vorhin gesagt hast, für mich ist es absolut okay und verständlich, wenn man in so einer Situation als Eltern vielleicht auch mal ratlos ist. Mhm. Wenn man sagt, irgendwas ist, ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Halte das, wenn es immer irgendwie geht, von deiner Tochter oder von deinem Sohn fern in diesem Moment, wenn du das hast, vor allem gefühlsmäßig. Mhm. Also deine Ratlosigkeit, versuch die irgendwie zu lernen, dass du ein gutes, optimistisches Gefühl hast. Spreche lieber für einen Moment gerade nicht und sag, hey, im Moment möchte ich gerade nicht darüber sprechen. Und dann gehst du dich irgendwie informieren. Und jetzt wird es wichtig, dass es eine Lösung gibt. Mhm. Das kann ein medizinischer Weg sein. Ich habe nichts gegen den medizinischen Weg. Es gibt allerdings medizinische Wege und medizinische Wege. Es gibt die dann eben vielleicht sogar noch solche Dinge sagen. Ich hatte ja das mal mit den Augen, dieses Thema, wo ich mal, weil ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht mit meinen Augen gerade, dann bin ich zum Augenarzt gegangen, weil ich nicht gewusst habe, wohin. So, von daher auch ratlos war, was mache ich jetzt da? Mhm. Dann gehe ich mal zu dem, der vielleicht da irgendwas mir sagen kann.
Hat, ja.
So, und da hatte ich eine wirklich gute Augenärztin erwischt, die hat auch super sanft und sehr vorsichtig auch kommuniziert. Sie war sehr bedacht in dem, was und wie sie es sagte. Schön, also hat Hoffnung gemacht, im Sinne von hat ein gutes Gefühl gegeben. Und da musste ich einmal, ich weiß nicht, ob ich es mal im Podcast oder im Hörbuch erwähnt habe oder irgendwas.
Im Online-Booster.
Oder im Booster war das. Und dann war sie irgendwie in den Ferien oder nicht da und dann war ihr Praxiskollege da, wie sagt man das, in der Praxisgemeinschaft, ihr Kollege, der die Stellvertretung gemacht hat. Und es ging eigentlich nur um eine Kontrolle. Und dann hat er mir so einen Satz in Kopf gezimmert oder zimmern wollen, wo er gesagt hat, ja, mit ihrem Problem, ja, da werden sie halt irgendwann erblinden. Wo ich so denke, Mann, ich hau dir gleich eins, was soll das? Was, das, das... Ja, es ist doch eine Verweigerung der Realität, wenn ich das nicht akzeptieren will. Entschuldigung, ich hoffe, dass du das niemals akzeptierst, wenn dir irgendjemand so einen Quatsch suggerieren will.
Weil es gibt immer Menschen, bei denen ist es anders ausgegangen. Ja. Warum nicht auch bei dir?
Ja, korrekt.
Ja. So, und also, wenn es nur einer von 8 Milliarden ist,
dann müsste dieser sein. Ja, ich weiß, sie haben Aufklärungspflicht, die Ärzte, und es ist alles gut. Und deshalb plädiere ich auch immer mehr, und wir erleben das ja auch immer, dass wir Ärzte und Leute aus dem Medizinalbereich bei uns haben, weil sie verstanden haben, dass die Art und Weise, wie sie es kommunizieren, einen entscheidenden Einfluss hat auf die Genesung des Patienten. Mhm. Placebo-Nocebo-Studien. Kauf dir einfach die Bücher, du findest sie da draußen. Es ist nichts Neues.
Oder bei wie vielen schlimmer wird, sobald die Diagnose wirklich gestellt ist.
Ja.
Und dann geht es in ein paar Wochen drastisch schlimmer.
Das ist super spannend. Also das ist eine Beobachtung, die wir in unseren Seminaren immer wieder haben. Das sagen Menschen immer wieder dasselbe. Sie sind erleichtert, dass es eine Diagnose gibt. Mhm. Und dann haben sie und dann geht es doch ab.
Ja.
Aber sie sind erleichtert, wo ich so denke.
Und während es noch unklar ist, ist es noch nicht so schlimm. Es ist wirklich bei vielen genau dann, wenn es klar diagnostiziert wurde.
Ja,
so klar, wenn
man sowas
überhaupt diagnostizieren kann.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist einfach mein Eindruck. So. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, vielleicht wären das eben so Zeichen, wo man den Leuten eine neue Richtung geben kann. Mhm. Es ist quasi das Hummelprinzip, richtig?
Mhm.
Die Hummel kann rein physikalisch, wissenschaftlich eigentlich gar nicht fliegen. Die weiß das allerdings nicht und deshalb fliegt sie.
Mhm.
So, was wäre, wenn man mit den Kranken in derselben Struktur umgehen könnte? Quasi, wenn der Kranke nicht weiß, dass er krank ist, dann ist er halt gesund, weil er nicht weiß, dass er krank ist. Das ist doch cool.
Ja, und also da stellt sich für mich halt schon die Frage, ist denn jemand, der, ich sage jetzt mal, eine Essstörung hat, ist die Person, also was bedeutet dann, dass die, wenn man sagt, die Person ist krank?
Ja, was
und,
ist
oder denn? Ja, ja. Was ist, wenn wir jetzt rein vom NLP Gedanken ausgehen und sagen, da scheint eine Strategie zu sein, die irgendwie funktioniert, jetzt nicht so, wie wir das wollen würden oder wie wir uns das wünschen würden für dieses Mädchen. Und irgendwie, also es ist ja jetzt nicht nur bei Magersucht, auch Bulimie, das sind oft Frauen, die super, ich sage, die erfolgreich mit beiden Beinen im Leben stehen, die viel Verantwortung haben.
Mhm.
Und jetzt sagen, mit denen stimmt etwas nicht. Die sind krank. Mhm. Da braucht es eine Diagnose. Das nimmt man denen ja wie die Möglichkeit,
dass
sie es verändern können, selber.
Ja.
Und was ist, wenn wir das nehmen, weil anscheinend, also wenn es jemand schafft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wenn es jemand schafft, nichts zu essen, dann muss ja da schon irgendwo wo viele es nicht schaffen, sich zum Arbeiten aufzuraffen oder Kaltakquise zu machen, und die Person schafft es bei etwas anderem schon. So, da muss irgendeine Strategie sein, eine Dranbleiber-Strategie auch.
Natürlich.
So, und jetzt wäre für mich dann die Frage, wie kann man der Person helfen, anstatt sie zu abzustempeln? Yeah. Wie kann man ihr helfen, dass das, was funktioniert und vielleicht einfach irgendwie komisch verknüpft ist?
Ja, das ist meine These, und das ist natürlich für mich gerade extrem Kaffeesatz lesen, weil ich es nicht weiß. Also zum einen, meine erste Frage ist, woher weiß sie das? Dann würde man sagen, von der Diagnose, und sagen, okay, aufgrund von was wurde die Diagnose gestellt? So, da hätte ich schon 2, 3 Fragen rein kommunikativ und neurologisch gesehen, um zu überprüfen, von welcher Grundlage reden wir hier genau. Quasi mir einen Überblick verschaffen, stimmt das da? Weil nur weil ich es gehört habe, uns einmal diagnostiziert oder vielleicht auch von 2 diagnostiziert worden ist, bedeutet es noch nicht, dass es wahr ist. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die mal eine Diagnose gestellt bekommen haben, die nachher viel später widerlegt worden ist. Mhm. Das heißt, was wäre, wenn der Arzt sich geirrt hat?
Mhm.
Und jetzt, ich weiß, da wäre jetzt ein Aufschrei bei den Ärzten gerade, wenn ich das sage. Einfach, liebe Ärzte, ich habe euch lieb, okay? Ich finde es toll, dass ihr da seid. Und ich weiß, dass die meisten von euch wirklich heilen möchten. Sie möchten wirklich etwas Gutes tun. Und was wäre, wenn das eine positive Nachricht ist, wenn dieser Arzt sich geirrt hat? Mhm. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Mhm. Wenn ein Arzt sich da an dieser Stelle gerade geirrt hat, das ist doch was Gutes. Heilen. Liebe also Ärzte, es ist okay, wenn du dich irrst. Ich hoffe ganz viel. Ich hatte mal ein intensives Gespräch mit dem Arzt. Und weil es eine Zeit gegeben hat in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist komisch, ist anders. Und der Arzt, du erinnerst dich, der Arzt hat mir damals gesagt, Herr Bazzotti, ist relativ einfach, wir sind Ärzte. Wir suchen, bis wir was finden.
Ja.
Wir möchten was finden. Unser Job ist es, was zu finden, einen Fehler im System zu finden. Und er hat auch gesagt, wenn wir nichts finden, ist es gut.
Ja.
Und der Haken ist ein bisschen dabei, und das hat er uns nachher dann auch bestätigt, wissen Sie, wenn wir genug lang suchen, finden wir immer etwas.
Ja.
Und das hat mich skeptisch gemacht, weil ich hatte da in dieser Serie 1-2 Auffälligkeiten, die sie mir präsentiert haben, wo ich so denke, da möchte ich gar nicht länger drüber nachdenken. Ja. Einfach nein, weil ich meinem Gehirn und meinem Körper das nicht antun möchte.
Das hatte auch null damit zu tun, mit dem,
null,
was gerade war.
Man hat einfach was gesehen. Und von daher ist halt schon ein bisschen die Frage.
Ja, darum ist ja der coole Ansatz von NLP, wie Richard sagt, wir suchen nicht, was falsch ist bei den Menschen, sondern wir suchen, was funktioniert.
Ja.
Und das passt für mich auch zur Frage, die Miriam gestellt hat.
Absolut.
Wie können denn die Menschen, die jetzt eine Essstörung haben und das, was ich beobachte, spielt am Ende gar keine Rolle. Ist das eine Essstörung? Ist das Alkoholsucht? Ist das irgendwas anderes? Weil für mich ist da vielmehr die Frage dahinter, wie genau macht die Person das? Unsere typische NLP-Frage. Mhm. Und was sind denn die Bilder, die sie dazu verleiten? Ist es ein Schönheitsideal? Ist es, weil sie beim Sport irgendwie was sein will? Will sie Model werden? Da gibt es irgendeine Verknüpfung in ihrem Kopf, die ihr Dinge suggeriert, die sie zu dieser Essstörung, was auch immer es am Ende ist, dahin leiten. Also denken, fühlen, handeln ist der Ablauf, der passiert. Und wenn ich beim Denken ansetze, wenn ich herausfinde mit dieser Person, was denkt sie und was führt zu der Handlung, zum Nichtessen, zum Erbrechen, zu was auch immer die dann machen, kann ich rückwärts gehen, ist eigentlich eine Angstlösung, merke ich gerade, wenn die den Film rückwärts laufen.
Ja.
Wo führt es dann hin? Und was kann ich denn jetzt tun, damit die wieder einen gesunden Bezug zum Körper, zum Essen, zu was auch immer, vielleicht ist es auch die Angst, ich finde nie einen Partner. Dann geht es gar nicht eigentlich ums Essen oder ums Schlanksein, sondern darum, ich möchte so geliebt werden, wie ich bin. Und das ist am Ende immer sehr individuell und ist aus meiner Sicht im Alkohol gleich oder in irgendeinem anderen
Suchtthema. Ich stelle halt einfach immer wieder fest, und ich sage jetzt mal, ich generalisiere jetzt, ohne dass ich eben weiß, um was das genau geht. Essstörung, Magersucht. Es muss in meinem Modell von Welt eine Vorstellung geben, die nicht toll ist.
Mhm.
Die, wir würden sagen, Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, kannst du besser darüber sprechen, Sibyl, aus der psychologischen Sicht. Ich kann es dir an einem Beispiel von mir klar machen. Ich habe seit vielen Jahren gehe ich nicht mehr aktiv ins Gym oder irgendwo in Kraftraum, um Bodybuilding oder irgendwie Muskulatur zu stemmen und so weiter. Und ich würde im Verhältnis zu früher würde ich sagen, meine Arme sind Pudding. Sie sind weder kräftig noch sonst was. Jetzt mache ich die Erfahrung, dass mir immer wieder Frauen, und ihr zwei strahlt auch gerade so,
das ist nicht wahr,
immer wieder mir sagen, dass ich breite und kräftige Arme habe. Und das für Menschen vom Außen so wirkt.
Schultern, Brust,
alles. Schultern, Brust und so weiter. Wenn ich mich im Spiegel angucke, dann habe ich natürlich noch von früher ein anderes Bild in meinem Kopf, wo ich wirklich muskulös, trainierkräftig, breit gefühlt auch mich so fühlte. Und dementsprechend ist die Vorstellung in meinem Kopf von früher im Abgleich zu dem, was ich jetzt da gerade im Spiegel sehe, ist quasi der Spiegel ist quasi...
Also bei Essstörung ist das eines der obersten Themen.
So, du kennst es auch von den Menschen, die ins Solarium gehen. Hast du schon mal solche Menschen, die regelmäßig ins Solarium gehen? Mhm. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch machen, so, ob es Menschen gibt. Ja, doch, wir kennen das. Die finden sich nie genug braun.
Ja.
Und wenn du sie von außen anguckst, denkst du dir, der ist nicht nur braun, der ist mittlerweile schwarz und er sieht scheiße aus. Und er merkt das nicht
mal. Nur das hat ja mit dem Filter zu tun.
Eben, das ist das, was ich meine. So, jetzt wenn ich quasi, falls die Verknüpfung wäre, ich bin zu dick und jetzt hungere ich mich da, gibt es im Kopf eine Vorstellung von sich selber, wie es sein müsste, und die Beobachtung im Außen matcht nicht mit dieser Vorstellung und würde das Außen, den Spiegelbild in meinem Kopf größer machen als die Vorstellung, wie es sein müsste. Und dementsprechend wäre ich quasi zu dick.
Ja, das oder gleiche wie bei einer Phobie. Oder
so. Absolut. Mhm. So, und die wichtige Botschaft an dem, finde ich, ist, die Vorstellung kannst du verändern. Mhm. Und da ist da, wo wir stark sind drin. Und da ist da, wo man dem Mädchen vielleicht, ohne jetzt das genau zu kennen, schon ein paar Ideen geben könnte, beziehungsweise ein paar Strategien unbewusst einpflanzen möchte.
Ja.
Natürlich erst nach dem sauberen Abklärungsgespräch, wo man professionell auch abcheckt, aus NLP oder neurologischer Sicht heraus, was macht Sinn und was macht keinen Sinn.
Ja,
nur bitte, 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 um den Loop zu schließen, weil wir sind schon wieder bei 22. bitte achtet immer auf die Worte, gerade wenn es um diese gesundheitlichen Themen geht. Bitte notfalls, sagt einfach nichts, anstatt irgend so ein Bullshit oder so. Mach den Leuten Hoffnung und sag, schau, ich merke gerade, ich weiß auch nicht, was jetzt da gerade los ist. Das ist auch okay, dass man das mal formuliert. Es gibt bestimmt eine Lösung. Lass uns irgendeine finden. Lass uns aktiv werden. Lass uns
zusammen gucken.
Ja.
Das ist ja schon mal, wir sind zusammen und du bist nicht allein.
Genau, richtig.
Das ist ja schon mal.
Zufrieden?
Ja.
Sehr schön. Du kannst das. Sehr schön. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war der NLP Brainpower Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH. Weitere Seminarinformationen finden Sie unter www.brain-vitamins.ch.